freue ich jetzt den Michael Winkler vorstellen. Michael, komm doch zu uns hoch. Der Michael ist ganz dynamisch und steigt da geschwind hier hoch. Und so ist er auch in seinem Predigen und in seinem Wesen. Der Michael ist Gemeindeberater von uns, der immer mit Dynamik uns einen Schritt voraus ist. Deswegen berät er uns, ja. Und Michael, wir sind gespannt, was Gott dir heute aufs Herz gelegt hat. Und für uns ist es ein mega Privileg, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns zu sein.
Herzlichen Dank, Melanie. Vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir haben was Einzigartiges, was Großartiges erlebt heute Morgen. Hier wurde ein Kind gesegnet, Noel. Und ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, da steht eine Familie drumherum. Und gibt dem Kind vom ersten Moment an das Gefühl, die Sicherheit, du bist zu Hause. Und dann steht noch so ein Pastor auf und erweitert mal kurz die Familie und sagt, du hast auch hier, das ist deine Familie, hier bist du zu Hause. Das ist grandios. Was denkt ihr, wie so ein Kind aufwächst und aufwachsen darf in einer unfassbaren Sicherheit? Kann sich hineinfallen lassen und ruhen und sicher sein, ich habe ein Zuhause. Und wir werden heute im Laufe der Predigt merken, dass das wirklich was Besonderes ist, zunehmend Besonderes ist in unserer Gesellschaft, dass Menschen sagen können, ich habe ein Zuhause, ich bin zugehörig. Und hier setzen wir an in dem Text, öffnet euer Haus, seid groß. Herzig, großzügig. Das war ein Satz, der sprang mir in dieser Übersetzung ins Auge. Öffnet euer Haus, seid großzügig mit eurem Leben. Öffnet euer Haus. Und da werden wir ein bisschen drum herumstricken und feststellen, es ist ein ganz besonderes Privileg in unserer heutigen Zeit, wenn wir ein Zuhause haben. Aber bevor wir dort landen, lass mich mit dem Text beginnen, wenn du mir die Folie bitte öffnest. Ein Text von Jesus, der von Jesus erzählt. Der Text begleitet mich schon einige Zeit. Immer wieder taucht er auf, immer wieder bewegt er mich, weil da so viel drin ist, so ein Reichtum ist in diesem Text. Und dann werdet ihr gleich merken, wie wir zu diesem Thema zu Hause dann wieder kommen. Matthäus 9, 35 erzählt uns, wie Jesus durch die Dörfer von Galiläa ging. Das ist ja an und für sich schon etwas ganz Großartiges, dass Jesus eben nicht nur in den Synagogen lehrt, obwohl er das auch getan hat, dass er nicht nur in irgendwelchen Lehrveranstaltungen ist, sondern er geht durch die Dörfer, Haus für Haus, Straße für Straße, er bewegt sich unter den Menschen. Und die Menschen kommen zu ihm und erklären ihm ihr Leben, ihre Not, ihre Situation. Und dann steht dieser großartige Satz da und Jesus heilte sie alle. Ah, das wünschen wir uns. Jesus heilte sie alle. Und dann tritt er so einen Schritt zurück, Jesus, nachdem er vielen Menschen gedient hat, dort an der Basis. Und er tritt so einen Schritt zurück und guckt sich die Volksmenge insgesamt an und sagt, wie geht's eigentlich den Leuten? Jetzt habe ich so viel erlebt, so viel gehört, mit so vielen Menschen gesprochen und gebetet und ihre Anliegen wahrgenommen. Wie geht's eigentlich den Leuten? Und da möchte ich euch an der Stelle ein kleines bisschen innehalten, dass wir, jeder von euch steht mitten im Leben. Ihr seid in der Schule, ihr seid in der Uni, ihr macht eine Ausbildung, ihr lebt irgendwo in einem Wohngebäude, in einer Straße, ihr geht arbeiten, seid Teil von einem Verein, wo auch immer. Ihr seid mitten im Leben drin und ihr hört und erlebt ganz viel von dem, was Menschen bewegt. Ihr seid mitten, ich muss euch nicht erklären, was der Zustand ist. Und doch, wenn wir dann mal einen Schritt zurückgehen, mal erst zu gucken, meine Güte, jetzt, wenn ich mal drüber reflektiere, über die letzten Wochen und Monate, wie geht's eigentlich den Menschen, unter denen ich lebe? Wie würdet ihr sie beschreiben? Was wären eure Worte? so einen Gesamtzustand zu beschreiben. Ich habe gestern mit dem Alan Platt gesprochen, der bei uns in der Konferenz geredet hat. Und er sagt, Michael, wenn ich durch euer Land fahre und diene in eurem Land, eines fällt mir auf, die sind alle so gestresst. Zustand der Deutschen, gestresst. Da dachte ich, ja, da liegst du nicht ganz falsch. Das sind Zustandsbeschreibungen. Jesus sah die Volksmenge an und er erkennt in diesem Fall, sagt er, das sind unterschiedliche Übersetzungen, sie waren verängstigt und zerstreut, sind Worte, die er wählt. Oder in anderen Übersetzungen, erschöpft und verschmachtet. Oh, sind es vielleicht doch Deutsche. Erschöpft und verschmachtet. Und er formuliert einen interessanten Vergleich. Er sagt, der Zustand dieser Volksmenge ist wie Leute, die wie Schafe sind, die keinen Hirten mehr haben. So definiert er. Ich möchte euch, da ihr euch mit diesem Text beschäftigt, Salz und Licht zu sein und wir vielleicht allzu schnell glauben, die Lösung zu haben. Wir machen was ganz Tolles, wir bringen gute Werke, wir machen Licht und wir sind Salz und wir machen ganz großartige Dinge und wir tun irgendwelche Aktionen. Bevor ihr zu schnell irgendwelche Aktionen startet, vielleicht ist es gut, mal einen Schritt zurückzutreten und die Frage zu stellen, wie geht's den Leuten eigentlich, was brauchen die denn wirklich? Wir Christen sind da manchmal ganz schnell dabei zu wissen und glauben zu wissen, was die anderen brauchen. Aber gute Werke, was auch in diesem Ursprungstext vorkommt, gute Werke sind nur dort gute Werke, wo die Leute sagen, das ist ein gutes Werk. Nicht wir definieren die gute Werke, sondern die Menschen definieren, was gute Werke sind. Wir müssen erst zuhören, erst hinschauen. Das erkläre ich auch meinen Unternehmern. Ich mache Unternehmensberatung. Ich sage, wir haben ein ganz tolles Produkt, eine ganz tolle Dienstleistung. Ja gut, und braucht das jemand? Wir haben eine ganz tolle Innovation. Wem soll das dienen? Und allzu häufig denken wir nur von unserer Seite her und glauben zu wissen, was richtig ist. Und manchmal müssen wir dann auch auf die andere Seite gehen, den Menschen, denen wir dienen wollen, und erstmal die Frage stellen, hey, wie geht's euch eigentlich? Was ist euer Zustand? Und das Schöne, ihr Leben ist, das ist, was Jesus tut. So, Jesus hat sich erstmal in unsere Welt hineinbegeben. Der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, spricht nicht nur von himmlischen Positionen aus, sondern er ist Mensch geworden, er ist Fleisch und Blut geworden. Er hat den Dreck gefressen dieser Welt. Er weiß, was es bedeutet, inmitten dieser Welt zu leben. Er hat es am eigenen Leib verspürt. Er weiß, wie es uns geht. Er hat sich darauf eingelassen und immer wieder hat er hingehört und er hört jetzt auch hin. Er weiß, wie es dir geht. Wenn du betest, dann hat er nicht schon die Lösung, sondern er hört dir zu. Wenn dein Herz schreit, und manchmal finden wir ja nicht mal Worte, um zum Ausdruck zu bringen, wie es uns geht, sondern wir können nur sagen, Schrei unseres Herzens. Interessanterweise gibt es mal einen Text, fällt mir gerade ein, dass der Heilige Geist sogar manchmal aufgreift den Herzensschmerz, weil wir selbst nicht artikulieren können, und er hilft uns, unseren Schmerz zu artikulieren und hervorzubringen. So nahe ist Gott an unserem Herzen. So nahe ist er inmitten deiner Situation. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Er ist ein großer hoher Priester, so beschreibt es mal der Hebräerbrief, ein großer hoher Priester, der mitleiden kann mit unserer Schwachheit. Grandios. Und diese Art und Weise Jesu Christi, ich glaube, darf auch die Art und Weise des Volkes Gottes sein. Unter den Menschen erstmal zuhören, erstmal anschauen, wie geht's eigentlich den Menschen, unter denen ich vielleicht Tag für Tag bin, bevor wir in Aktion treten. Und ich möchte euch, weil der Text auch so aktuell ist, möchte ich euch mit hineinnehmen mal in ein Thema. Na? Mache ich was falsch? Es ist on. On und ich drücke. Also musst du mir einfach einen Klick weitermachen, sei so lieb. Ja. So, wie ich eingestiegen bin, ich glaube, wenn ich unser Volk, und ich reise ganz viel durch Deutschland und bin sehr viel auch in der Basis mit Menschen in ihrem tagtäglichen Leben, habe ich zu tun. Und ein Bedürfnis, das ich wahrnehme, ist das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Und es ist nicht so weit weg von dem Text, den wir gerade gelesen haben. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wo bin ich zugehörig? Und ich möchte euch ein bisschen das erläutern, wenn du mir die nächste Folie bitte gibst. Wie kommt es eigentlich zustande, dieses Bedürfnis, dieses große Bedürfnis nach Zugehörigkeit? Vielleicht geht's jetzt auch. Geht leider immer noch nicht. Doch, jetzt. Danke. Wenn ihr es mit mir ein bisschen aushaltet, uns mal ein bisschen mit dem zu beschäftigen, wo viele unserer Mitbürger drin stehen und welchen Weg sie gegangen sind. Vor einigen Jahrzehnten war es noch durchaus üblich, dass die Familie so die Grundkonstruktion unserer Gesellschaft war, das tragende Element unserer Gesellschaft. Jeder, mehr oder weniger jeder, war Teil einer Familie und da ist man zu Hause gewesen. Und die Familie hat im Wesentlichen auch sehr lange angehalten. Das heißt nicht, dass die Familien besser waren damals als die heutigen, aber sie mussten zusammenbleiben. Viel mehr als zum heutigen Zeitpunkt. Und so war das Erste, wo Menschen drin aufgewachsen sind, war doch irgendwie eine Familie. In vielen Teilen war es auch noch so, dass häufig über lange Zeit einer der Partner, in der Regel die Frau, zu Hause bleiben konnte und sich um den Haushalt und um die Familie, um die Kinder hat kümmern können. Und da gab es noch Großeltern, die tatsächlich auch Großeltern waren. Die waren nicht Leute im zweiten Aufbruch, die jetzt die Weltreisen machen und selbst noch viel zu tun haben, sondern die waren zu Hause. Ja, ist lang her. Ja, gute, alte, heile Welt. Und dann war es auch noch so, dann warst du mehr oder weniger im Dorf, in der Dorfgemeinschaft. Das heißt, dort gingst du zur Schule. Hast du Grundschule gemacht, vielleicht Hauptschule, Realschule gemacht. Hast noch einen Beruf dort gelernt im Dorf. Und vielleicht sogar dort im Dorf mehr oder weniger gearbeitet. Es gibt tatsächlich durch Leute, die haben Jahrgangstreffen. Solche, die Jahrgangstreffen haben. Ja. Warum? Weil die tatsächlich so viel Zeit miteinander verbracht haben, dass da eine gemeinsame Erfahrung, ein gemeinsames Erlebnis über viele Jahre da ist. Und der Jahrgang, ich bin 60, also sagen wir ein Jahrgangstreffen von 1950 oder so. Und dann treffen die sich und die wissen tatsächlich noch, wir waren miteinander in der Schule. Das gibt's kaum noch, weil du alle paar Jahre verändert der Mensch seine Locations. Ja, da ist so viel Bewegung drin und die Familie und die Familienmitglieder und die Leute, die miteinander aufgewachsen sind, sind an ganz verschiedenen, vielen Orten und man hat wieder neue Beziehungen und Gemeinschaften aufgebaut und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, unser Jahrgang, wir waren miteinander im Kindergarten und in der Schule, gibt's kaum noch. Aber damals, in der guten, alten, heilen Welt, da war das noch so. Und da war sogar noch zum großen Teil, zumindest in Württemberg, die Kirche Teil des ganzen Geschehens. Die Kirche war inmitten des Dorfes. Und das Dorf und die Familie und das Leben sammelte sich um die Kirche und den Marktplatz, mehr oder weniger. Und dann hat man miteinander geschwätzt, mit all den guten und schlechten Dingen, die damit einhergehen. Aber so das Gefühl von, da bin ich zu Hause. Und da gab es sowas, wo man sagte, das ist meine Heimat. Wenn du heute sagst, das ist meine Heimat, meinst du schon, du bist ganz rechts außen. Ja, kannst du kaum sagen. Meine Heimat. Ja. Das ist meine Heimat. Und da kommen wir her. Das ist aber schon lange her. Und dann entwickelte sich der Wirtschaftsaufschwung. Dann wurde sehr viel mit der Industrialisierung, wurden wir mehr und mehr mobil, wir sind weggefahren, das war viel, viel leichter zu reisen und dann war auch das Geld da, um sich zu entwickeln und dann hat tatsächlich sich fast jeder einen VW Käfer kaufen können und ist dann mit dem durch die Welt gerattert, ja. Und das Ganze fing an, sich deutlich zu vergrößern, die Mobilität nahm zu, dann kamen die 68er Bewegung, die uns sehr geprägt hat in den vergangenen Jahrzehnten und das damit einhergehend auch ein starkes Gefühl von Individualisierung. Jetzt bin ich mit meiner eigenen Selbstbestimmtheit ganz im Zentrum, dass es mir gut geht. Ganz wichtig. Verbunden mit einem, entschuldigt den Begriff, hedonistischen Lebensgefühl. Das ist so ein Lebensgefühl, es geht darum, dass ich selbstbestimmt bin und dass ich möglichst den Schmerz vermeide. Das heißt, ich wähle eine Lebensart mit möglichst wenig Schmerz und wo ich mich im Wesentlichen verwirklichen kann. Individualismus. Und das hat sich entwickelt über die Jahrzehnte und hat sich ausgebaut. Und ich glaube, wir haben im Grunde jetzt den Höhepunkt dieser Individualisierung überschritten. Das heißt, wir sind an einer Stelle gekommen, wo wirklich, du kannst ja heute sogar raussuchen, welches Geschlecht du sein willst. Ja, kannst du entscheiden. Höhepunkt des Individualismus, das, was ich will, meine Selbstbestimmtheit ist das Höchste. Und die Freiheit, die sich damit verbindet, ist gesellschaftlich betrachtet unser höchstes Gut. Oder? Soll mal ganz wertfrei hören. So hin haben wir das entwickelt. So, und das führt dazu, dass wir eine Gesellschaft von Individuen sind, die natürlich auch ihr eigenes Leben managen, gestalten müssen, immer wieder sich neu erfinden müssen und immer wieder auch sich hinterfragen müssen, wer bin ich? Die Frage der Identität ist eine ganz wesentliche, wichtige Frage geworden. Das war früher keine Frage, denn ich war Teil meiner Familie. Ich bin der Winkler, das ist meine Identität. Und komme aus Schmieden, das ist meine Identität, da bin ich aufgewachsen. Da war das klar, Thema erledigt. Und heute, wer bin ich? Und wie viele? Und all diese ganzen Fragen, Riesenthema. Und in dieser Individualisierung kommt es natürlich auch dazu, dass es eine Singularisierung gibt. Das heißt, in Großstädten hast du mehr als 50% der Bevölkerung lebt in Singlehaushalten. Mehr als 50%. Und wenn ich dann lese, öffnet eure Häuser, und sagt, okay, du kannst da in mein Wohnklo kommen oder was immer ich da bin. Das ist kein Zuhause, das ist eine Box, in der ich schlafe. Ja. Und ich suche mir ein Zuhause, immer Third Place, immer Café, in irgendeinem Ort, wo ich irgendwie mit Menschen zu tun habe. Philosophisch betrachtet hat sich's auch dorthin entwickelt, dass du im Grunde ja deshalb auch alles glauben kannst und alles leben kannst und wir lassen das stehen. Das ist so, war so ein Begriff, der über die letzten Jahre und Jahrzehnte war. Ich lass dich stehen, du lässt mich stehen und ich lass dich stehen. Und da stehen wir nun. Und stellen plötzlich fest, dass in dem Stehen und in dieser Selbstbestimmtheit des Lebens, dass uns etwas ganz Entscheidendes verloren gegangen ist, die Beziehungen. Und plötzlich werden Beziehungen anstrengend, denn ich muss Beziehungen knüpfen, ich muss Beziehungen schaffen, ich muss mich anstrengen, zu Beziehungen zu kommen und muss die Beziehungen auch so pflegen, dass sie irgendwie eine Zeit lang wenigstens halten. Dann ziehe ich um und plötzlich sind die alten Beziehungen wieder weg und ich muss wieder neue Beziehungen gründen. Und dann springt mir der Lebenspartner plötzlich von Bord und ich muss wieder anfangen, mich zu bewerben über Internet oder irgendwie wieder einen Partner zu finden und zu suchen. Es gibt ja eine ganze Menge und global kann ich inzwischen suchen, die Auswahl ist riesig. Aber finde den jetzt und verlässlich und wo ich zur Ruhe kommen kann. Hey, weit weg von zu Hause. Können wir es ein bisschen spüren? Und deshalb, unter anderem, ist unser Leben so anstrengend geworden, weil wir selbst jetzt eine Menge Energie brauchen, um Beziehungen zu leben und zu pflegen. Und aufrechtzuerhalten. Es ist nicht einfach nur, das ist mein Dorf, das ist meine Familie, das ist mein Job und meine Firma, in der ich die nächsten 40 Jahre arbeiten werde. Es gibt tatsächlich noch Leute, die haben 40-jähriges Jubiläum oder 50-jähriges Jubiläum in der Firma. Das ist der Hammer. Unfassbar. Das ist gar nicht mehr im Denken unserer Zeit. Ich sage den jungen Leuten, wenn ich sie berate in Berufsentwicklung, Karriereentwicklung, sage, Jungs, so alle 6-7 Jahre solltet ihr den Job wechseln. Sonst ist es schwierig in unserer heutigen Zeit. Und was tut es immer wieder? Du kannst dich im Grunde nicht wirklich auf eine Gemeinschaft einlassen. Denn du weißt nicht, wie lange sie hält. Und jetzt sind wir an den Höhepunkt gekommen, oder ich glaube sogar, dass wir ihn überschritten haben. Zum einen stellen wir plötzlich fest, dass diese Individualisierung in dieser Konsequenz, wie wir es vorangetrieben haben, enorm anstrengend ist und uns echt überfordert. Und es entsteht eine Sehnsucht nach Zuhause. Wo ist mein Zuhause? Wo kann ich einfach mal sein? Wo kann ich entspannen? Wo muss ich nicht schon geschminkt aus dem Bett springen? Ja, wo kann ich einfach mal im Morgenmantel an den Tisch sitzen? Wo bin ich zu Hause? Wo geht's um mich und nicht um mein Design? und nicht um meine Ausstrahlung und was ich zu geben habe. Wo darf ich einfach mal sein? Wo gehöre ich dazu? Wo werde ich getragen, wenn ich schwierige und schlechte Tage habe, wenn es mal nicht so funktioniert, wenn ich Schwachheiten habe, wenn ich in Fehler bin, wenn ich in Zerbrochenheiten bin? Wer trägt mich dann? Welche Beziehungen werden halten? Und sobald man sich diese Frage stellt, merkt man so, wow, allzu viele gibt's da nicht. So verlässlich ist die ganze Hausnummer nicht. Und so entsteht eine Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Miteinander, nach Gemeinschaft, nach Familie, nach irgendwas in dieser Art. Gleichzeitig aber wollen wir die Freiheit, die wir erlangt haben, nicht aufgeben. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich unsere Gesellschaft, wenn wir sozusagen hinschauen und beobachten, ist es ein Phänomen, was ich feststelle, diese hohe Individualisierung, die Überanstrengung damit, die Sehnsucht nach Zuhause, nach Zugehörigkeit, entspannen zu können in einer tragenden Gemeinschaft, gleichzeitig die Unfähigkeit, sich wirklich darauf einzulassen, weil ich die Angst habe, ich verliere meine Freiheit. Und Gemeinschaft stellt man plötzlich fest, verlässliche Beziehungen tun weh. Das will ich auf keinen Fall. Du lässt dich auf jemand ein und nach einer Zeit merkst du, oh, der hat auch Fehler. Aber das sieht nicht immer so hübsch aus wie auf dem Foto. Da gibt's auch andere Geschichten in seinem Leben. Da gibt's Höhen und Tiefen, da gibt's schwierige Tage und Anstrengendes. Das tut plötzlich weh in der Beziehung. Um mich dann darauf einzulassen, boah, nee, dann ziehe ich mich doch lieber wieder raus und suche mir eine andere Beziehung. Ist auch bei Gemeinden so. Und das ist einfach mal die Feststellung. Ich sage, wenn mir es da nicht mehr gefällt, dann gehe ich halt woanders hin, wo der Schmerz geringer ist. Das Problem ist, du bringst den Schmerz schon mit. Denn sobald du dich einlässt auf eine Gemeinschaft und eine Gemeinschaft sich auf dich einlässt, tut das weh. Du musst was von dir hergeben. Du musst was mit dir, musst was teilen. Du empfängst auch etwas und du musst lernen zu empfangen und dich darauf einzulassen und zuzuhören und Emotionen zuzulassen und irgendwie loslassen können, dass es vielleicht auch schief gehen kann. Dass wir vielleicht auch mal einen Schmerz miteinander ertragen müssen. Dass wir miteinander klarkommen müssen. An dieser Stelle stehen wir als Gesellschaft, und ich werde gleich noch darauf zurückkommen, auch wie dieser Text, den ich gelesen habe, wie der so stark reinpasst, oder auch dieser Salz- und Lichttext. Wenn wir der Gesellschaft dienen wollen und wir hören zu, dann könnte es sein, dass wir der Gesellschaft sehr dienen können. Also Salz und Licht sind in dieser Gesellschaft, wenn wir wieder gemeinschaftsstiftend unterwegs sind. Wenn wir tatsächlich auch sinnbildlich unsere Häuser aufmachen, das heißt unser Herz öffnen, beziehungsfähig, uns auf andere einlassen und anderen die Möglichkeit geben, sich auf uns einzulassen. Ohne euch zu verwirren, aber für alle die ein bisschen tiefer mitdenken wollen, möchte ich euch noch nahelegen, bevor ich dann in die Lösung gehe, dann musst du wieder eine weiterklicken, es tut mir leid, es geht leider nicht, Batterie aus. Es gibt so eine Landkarte des Wirs, kann man jetzt unten leider nicht ganz lesen. Das Zukunftsinstitut hat es festgestellt, die beschäftigen sich mit der Zukunft aus wirtschaftlichen Gründen. Das würde uns jetzt zu weit führen, wenn wir da detailliert drauf eingehen. Aber die hat festgestellt, wir sind in der späten Zeit des Individualismus an der Schwelle zur neuen Wir-Kultur. Das heißt, die haben schon auch gesehen und erkannt, die Gesellschaft braucht wieder das Wir. Und da entsteht auch ganz viel in diesem Wir. Zum Beispiel Shared Economy, wem das was sagt. So man lässt sich ein bisschen aufeinander ein, sage ich muss nicht mehr alles selbst besitzen, sondern wir können auch Dinge miteinander teilen und besitzen. Oder Lerngemeinschaften oder Fahrgemeinschaften und mal so ganz niedrigschwellige Dinge, die auch solche Wirs erzeugen, wo man ein bisschen den Individualismus aufgibt. Aber das ist nur ein bisschen. Und da gibt's aber auch natürlich ganz großartige Dinge. Auf jeden Fall hat das Zukunftsinstitut, und um das geht's mir jetzt noch mal kurz, festgestellt, eigentlich kann man die Qualität oder die Intensität von Gemeinschaft an zwei Faktoren festmachen, X- und Y-Achse, dem Grad der Vergemeinschaftung, wie viel bin ich bereit, das zu teilen, was ich habe, und die Intensität meines individuellen Engagements, Wie stark bin ich bereit, mich einzubringen? Mit meiner Zeit, meiner Kraft, meinen Ressourcen, meinen Möglichkeiten, meinen Gaben und Fähigkeiten. Und je mehr Vergemeinschaftung da ist und je mehr individuelles Engagement da ist, desto intensiver wird das Wir, wird die Gemeinschaft gelebt. So zum Beispiel ein Familienunternehmen, wo die Familie miteinander Unternehmen führt, hat einen hohen Grad der Gemeinschaft und ein hohes persönliches Engagement von jedem Einzelnen, ist eine sehr intensive Wir-Gemeinschaft, wo man zusammengestellt ist mit all den Vorteilen und all den Schmerzen, die sich damit verbinden, und Familienunternehmer wissen, von was ich rede. Oder im Gemeindlichen wären das die Ordensgemeinschaften, die wir haben. Hoher Grad der Vergemeinschaftung. Ich gebe mein Hab und Gut und alles, was ich bin, rein in die Gemeinschaft. Investiere mich im Wesentlichen in diese Gemeinschaft und die Ideale dieser Gemeinschaft. Hohe Intensität von Wir. Ich gebe aber sehr viel von mir auf. Nur die Effizienz-Wirs, um es mal so zu nennen, sind, wir teilen einen Rasenmäher miteinander. Ja, warum muss jeder einen eigenen Rasenmäher haben? Ich habe sowieso nur 50 Quadratmeter Rasen. Also 3-4 Familien kaufen sich einen Rasenmäher miteinander. Und ist auch eine Wir-Gemeinschaft, ein niedriger Grad an Vergemeinschaftung, ein niedriger Grad an persönlichem Investment, aber es ist ein Wir. Aber wenn ich mit dem meinen Rasenmäher teile, will ich noch nicht mit dem mein Leben teilen. Dann einfach nur Stopp, Rasenmäher, that's it. Ja. Oder Fahrgemeinschaft, dass wir eine Fahrgemeinschaft bilden, weil es einfach Effizienz ist, als wenn jeder mit seinem Auto fährt und versucht, einen Parkplatz zu finden. Also fahren wir zusammen. Deshalb will ich aber mit dir noch nicht in Urlaub gehen und schon gar nicht in einer Kommune leben. So, da haben wir ein bisschen. Was ist eigentlich Gemeinde? Wäre mal interessant für euch Kleingruppenfreaks. Ja, mal drüber nachzudenken in euren Kleingruppen. Wie müsste eigentlich Gemeinde aussehen oder welcher Grad der Vergemeinschaftung und vom persönlichen Engagement geben wir in eine Gemeinde hinein? Das ist eine spannende Überlegung. Und da finden wir wahrscheinlich auch alle Ideale und Erwartungen, Vorstellungen. Nun gibt es in gemeinschaftlichem Leben oftmals höhere Erwartungen an die Gemeinschaft, als wir bereit sind zu investieren. Und hier ist unser Problem. Das Willkommen kriegt man noch ganz gut hin. Bist willkommen. Und wir schaffen eine gastfreundliche Atmosphäre und das ist gut. Aber willkommen zu Hause. Das Zuhause ist das Thema, das wir nicht gestalten können, sondern wir sind darauf angewiesen, dass sich jemand darauf einlässt. Und in dem Maße, wie du dich einlässt auf die Gemeinschaft, wird das auch das Gefühl von Zugehörigkeit steigern. Könnt ihr mir folgen? So als Partnerschaften, wisst ihr, von was ich rede? Wenn wir nicht, solange wir noch denken, so ich gebe ein bisschen was rein in die Beziehung, aber ich halte ganz viel für mich, ist das Gefühl, wir gehören zusammen, sehr viel niedriger. All in, wir haben ein gemeinsames Konto. Wir teilen alles miteinander. Das ist eine heiße Nummer. Und dann sind wir aufeinander eingelassen und wir müssen plötzlich miteinander klarkommen. Und dieses persönliche Investition, jetzt müssen wir ja durch Schmerzen vielleicht durchgehen, um unsere Gemeinschaft immer wieder zu klären und zu ordnen, zu intensivieren und wieder miteinander klarzukommen. Wir merken plötzlich, das ist ein hohes Investment, aber dort bin ich dann auch zu Hause. So, da gibt es einen Zusammenhang mit dem Grad der Vergemeinschaftung und meinem persönlichen Engagement und dem Gefühl, dem Wissen der Zugehörigkeit. So, und wenn wir das so ein bisschen wahrnehmen, sagt, das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, wie die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, nach Zuhause, wo ich sozusagen mal die Füße auf den Tisch legen kann, um es mal so zu formulieren, da bin ich, da gehöre ich dazu, das ist verlässlich. Und gleichzeitig aber muss ich meine persönliche Freiheiten ein Stück aufgeben, muss mich einlassen, investieren. Und dieses Spannungsfeld ist eine Riesenhausnummer. Und durch alle Bereiche der Gesellschaft hindurch ist das eine Herausforderung. Von jetzt zurück zu unserem Text. Wenn du mal ein paar Mal weiterklickst, bitte. Ich muss mich bei einer Zeit haushalten. In dem Ganzen, bis auf die Gabe des Hirten, wenn du zu der Folie bitte gehst. So, nun sagt Jesus interessanterweise in dem Text, in dieser Zustandsbeschreibung, sie sind müde, erschöpft, orientierungslos, matt, wie auch immer, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und es beschreibt dann hervorragend eigentlich den Zustand unserer Gesellschaft oder einen Aspekt des Zustands unserer Gesellschaft. Es ist, glaube ich, so viel Ermattung und Ermüdung und Orientierungslosigkeit, weil so wenig Gemeinschaft da ist, weil viele Menschen leben müssen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und du musst dich immer um dich selbst kümmern, du musst dich immer selbst organisieren. Es gibt niemanden, der sozusagen sich um dich wirklich kümmert oder wo du das Gefühl hast, hier kann ich einfach auch mal loslassen. Das ist eine tragende Gemeinschaft, das ist eine Zusammengehörigkeit. Das nimmt mehr und mehr ab oder hat abgenommen, wie erklärt. Und damit verbunden ist auch die Anstrengung, die emotionale Anstrengung, sich immer wieder einlassen zu müssen, sich selbst in allen Dingen versorgen zu müssen. Schlussendlich bin ich dann doch für mich ganz alleine da. Dieser Zusammenhang führt zur Ermattung, zur Orientierungslosigkeit und bringt ein Stück weit diesen Zustand hervor, den wir haben. Und nun, Salz und Licht sein, heißt es. Jetzt in diese Gesellschaftssituation als Volk Gottes Salz und Licht zu sein, da möchte ich euch in den letzten Minuten noch ein bisschen Impuls setzen. Zum Weiterdenken und vor allem Leben. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da ist schon die Lösung drin. Oder ein Teil zumindest der Lösung. Hirten sind nicht nur Pastoren, ihr Lieben. Die eierlegende Wollmilchsau, die sich um uns kümmert und alles für uns tut. Und wenn ich mich nicht wohlfühle, dann ist der Pastor schuld. So ein Quatsch. Es geht um die Gabe des Hirtlichen. Und wer ist denn unser Hirte? Jesus ist unser Hirte. Hesekiel 34 beschreibt sozusagen die Situation von Verantwortlichen, von Eltern, von Ältesten, von Führungskräften, die nicht hirtlich ihre Funktion ausgeübt haben, sondern die die Herde, die Menschen ausgenommen haben, ausgenützt haben, nur für ihren eigenen Vorteil gelebt haben und nicht Zusammengehörigkeitsgefühl gestaltet und geschaffen haben. Hesekiel 34, könnt ihr euch mal durchlesen, das wird angeklagt. Mitten in dieser Anklage des Propheten spricht Gott und sagt, ich will euch aber einen neuen Hirten erwecken. Und es deutet hin auf den guten Hirten Jesus Christus. Und als Jesus kommt auf diese Erde und er lehrt und predigt, dann kommt es an einer Stelle, wo er sagt, ich bin der gute Hirte, der sein Leben hingibt für die Schafe. Hier bei mir findet ihr Zugehörigkeit und Zuhause. Und jede Hirtenschaft, über die wir gleich noch ein bisschen nachdenken, entfaltet sich aus der Hirtenschaft Jesu Christi. Wenn wir sagen, wir sind Licht dieser Welt, dann ist es doch, weil wir das Licht empfangen haben. Nicht, hey, du musst Licht sein. Wir sind Licht, weil wir Licht erlebt haben. Wir sind hirtlich und gemeinschaftsstiftend, weil wir den großen Hirten erlebt haben, weil er uns das Zuhause definiert. Wir haben uns darauf eingelassen. Er lädt uns ein, zu kommen. Der gute Hirte, Jesus Christus, sagt, hier bei mir bist du zu Hause. Und wir sprechen davon, unsere Heimat ist im Himmel. Und ja, da gibt es wieder einige, die haben das dann ins Jenseits definiert. Das steht hier nicht. Und der Himmel ist schon hier. Und er wird noch kommen und immer sein. Das heißt, mein Zuhause definiert sich in der Person Jesus Christus. Er ist der gute Hirte. Und hier bin ich zugehörig und er ist bereit, auf Zeit und Ewigkeit zu mir zu stehen, zu halten, ob ich einen guten oder einen schlechten Tag habe. Er ist mein Hirte, per Definition. Und wenn ich mich drauf einlasse und sage, du bist mein Hirte und ich definiere das so, dann habe ich hier ein ewiges Zuhause. Der ganze Stress mit all dem Gott beeindrucken müssen und war ich heute gut genug und habe ich genug gebetet und all der religiöse Schmarrn hat mit einem Schlag ein Ende, denn ich habe ein Zuhause. Und all der Beziehungsstress hört auch auf. Ich muss nicht Gott immer wieder beeindrucken. Herr, bist du noch einverstanden mit mir? Liebst du mich noch? Natürlich. Ich liebe dich ja nicht, weil du so viele tolle Sachen machst, sondern weil du bist. Und du gehörst zu meiner Familie, zu meinem Zuhause. Ich stelle mich zu dir. Das kennen wir ja fast gar nicht mehr. Du, egal wie es dir geht, ich stehe zu dir. Aber das ist Jesus. Sag, egal wie es dir geht, egal was deine Situation ist, ich bin dein guter Hirte. Punkt. Und wenn es darauf ankommt, dann lasse ich mein Leben für dich. Dann gebe ich mich komplett rein. Aber Herr, was ist, wenn ich nicht so gut drauf war, wenn ich mich nicht so investiert habe? Das ist nicht die Definition. Er definiert sich als guter Hirte. Und deshalb jede Gemeinschaft, jedes Zuhause definiert sich von Jesus Christus her, der unser guter Hirte ist. Und diese Hirtenschaft, die wir empfangen und die wir leben, und hey, wenn du noch nicht Teil bist von dieser Gemeinschaft der Glaubenden, dann lass dich drauf ein, es gibt nichts Besseres, da bist du safe für alle Ewigkeit. Du hast ein Zuhause, dieses Grundgefühl, ich bin zugehörig, ist da. So wie bei Noel, der weiß, ich habe eine Familie und er wird so aufwachsen mit dieser Sicherheit und Geborgenheit, ich weiß, wohin ich gehöre. Und du wächst auf und gehst durchs Leben, auch durch Stürme des Lebens, aber immer mit dieser Gewissheit, ich weiß, zu wem ich gehöre und wer mein Herr ist und wer mein König, mein Herr, mein Zuhause ist. Ich bin zu Hause. Das Zuhause ist hier drin. Ich weiß, zu wem ich gehöre. Jesus, mein guter Hirte. Und aus dieser Hirtenschaft, wenn wir die Erfahrung erleben, entfalten wir die Hirtenschaft, das Hirtliche untereinander. Wir können uns aufeinander einlassen. Und Gemeinde auch kann hier eine echte Antwort sein in der Gesellschaft oder ein Beispiel. Antwort ist mir schon fast zu krass. Ein Beispiel gebend sein in der Gesellschaft. Sag, wie kriegt er das hin? Verlässliche Gemeinschaft. So unterschiedliche Leute. Es ist definiert aus unserer Hirtenschaft und wir lassen uns drauf ein, weil wir selbst Hirtenschaft erleben. Geben wir auch Gemeinschaft. Wir erleben Gemeinschaft und geben Gemeinschaft. Es gibt spezielle Gaben der Hirten, die Gott seiner Gemeinde geschenkt hat. Und ich möchte euch ermutigen, weil wir vielleicht manchmal über viele andere Gaben sprechen, aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr eure Gabe entfaltet. Denn Gott entfaltet seine Gaben durch uns Menschen. Und wenn du so jemand bist, der verbinden kann, der zusammenbringen kann, der gemeinschaftsstiftend sein kann, und ihr wisst schon, wer das ist, ihr wisst es genau, ja? Die sammeln, die machen das Haus auf, die haben immer so eine Glocke von Leuten um sich herum und du fühlst dich irgendwie zu Hause, wohl bei denen. Lasst uns diese Gaben freisetzen, entfalten, unter uns, aber auch als Sendung in die Gesellschaft. Wenn du Führungskraft bist, dann sei eine hirtliche Führungskraft. Wo sind die Pastoren in den Firmen? Und du merkst den Unterschied. Ob da Leute sind, die den Zusammenhalt der Abteilung stiften, gestalten. Wenn du sie rausnimmst, wird's kalt. Und jeder macht nur sein Ding. Aber dann sind die hirtlichen Gaben, die bringen zusammen. Und es ist Jesus, der durch sie wirkt und Gemeinschaft stiftet. Die Straße, die Nachbarn, die nur noch nebeneinander wohnen. Keiner weiß mehr was voneinander. Wo sind die hirtlichen Leute, die das Straßenfest machen, die Leute zusammenbringen und plötzlich Gemeinschaft stiftend unterwegs sind und plötzlich fängt man wieder an, sich füreinander zu kümmern, zu sorgen, zu interessieren. Wo sind die Gaben der Hirten? Lasst uns Licht sein in dieser Welt, zum Beispiel so. Und so lernen wir aus der Hirtenschaft Jesu, lernen wir zu empfangen und Hirtliches zu geben hinein in die Gesellschaft. Auch, ihr Lieben, in der Familie. Familie ist ein erster Ausdruck dieser Hirtenschaft. Wir Eltern entfalten die Hirtenschaft des großen Hirten Jesus Christus in unserem engsten Kreis unserer Familie. Und dann wachsen eure Kinder auf mit dieser Fähigkeit, dieser emotionalen Fähigkeit, sich auf Beziehungen einzulassen. Woran unsere Gesellschaft im Moment sehr krankt. Und dann ist auch viel Anstrengung, viel Energie, was reinfließt, in immer wieder neue Beziehungen gestalten zu müssen, brauche ich nicht mehr. Und diese Energie habe ich frei für andere Dinge im Leben. Wie Schafe, die keinen Hirten haben. Salz und Licht sein in dieser Welt heißt unter anderem, Jesus als den guten Hirten wieder bekannt zu machen. Heißt, Hirtenschaft auszuleben, die Gabe des Hirten auszuleben in dieser Gesellschaft. Ich würde gern schließen mit Psalm 23. Ist es okay? Melanie, geht es noch? Ja, Melanie sagt nichts. Ich lese euch Psalm 23, den wir alle kennen, vor. Hier ist die Definition des Hirten. Und ich möchte euch einfach bitten, ich lese sehr langsam und ihr dürft euch einklinken. Vielleicht ist es euer ganz persönliches Bekenntnis. Vielleicht auch heute zum ersten Mal euer Bekenntnis. Sich einzulassen auf Jesus, den Hirten. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, denn er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf der richtigen Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du, mein Hirte, bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde sogar. Du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Und jetzt bekennt es mit mir: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.